Herr, hilf. Überleben deutet schon an, es geht jetzt auf die 40 Tage zu, ist heute noch nicht der erste Sonntag, aber so ein bisschen Motivation für die 40 Tage, das muss auch sein. Und zu dieser Motivation ist eine Geschichte aus dem Alten Testament dran, die eigentlich sehr lang ist. Ich lese sie in Auszügen vor. Es ist die Geschichte der Berufung eines jungen Mannes für einen wichtigen Dienst in der Geschichte Israels in einer Zeit, als es Anarchie gab in Israel. Keine Könige, keine Verwaltung, nichts dergleichen. Da berief Gott immer wieder bedeutende Männer und auch Frauen in Dienste als Richter. Und einer dieser Richter war Gideon. Von Gideon lesen wir im Buch der Richter. Das ist ziemlich weit vorne in der Bibel. Kommt nach den fünf Büchern Mose und Josua kommen die Richter. Kapitel 6. Und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand der Midianiter. 7 Jahre. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, machten sich die Israeliten in den Bergen Schluchten zurecht und Höhlen und Festungen. Und immer wenn Israel gesät hatte, kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie und lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte im Land bis hin nach Gaza und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe noch Rinder, noch Esel. Denn sie kamen herauf mit ihrem Vieh und ihren Zelten wie eine große Menge Heuschrecken, so dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren und fielen ins Land, um es zu verderben. So wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern. Da schrien die Israeliten zum Herrn. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joasch, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm, ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Jetzt geht's weiter in Vers 25 für die, die ihre eigene Bibel dabei haben und nachlesen. Und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der 7-jährig ist, und reiße nieder den Altar Baals, der deinem Vater gehört, und haue um das Bild der Aschera, die dabei steht, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens einen Altar und rüste ihn zu und nimm den zweiten Stier und bring ein Brandopfer dar, mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du umgehauen hast. Da nahm Gideon 10 Mann von seinen Leuten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Aber er fürchtete sich vor seines Vaters Haus und vor den Leuten in der Stadt, das am Tage zu tun, und tat es in der Nacht. Als nun die Leute in der Stadt früh am Morgen aufstanden, siehe, da war der Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen und der zweite Stier als Brandopfer dargebracht auf dem Altar, der gebaut war. Und einer sprach zum anderen, wer hat das getan? Und als sie suchten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joasch, hat das gemacht. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joasch: Gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil der Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen hat. Joasch aber sprach zu allen, die bei ihm standen: Wollt ihr für Baal streiten? Wollt ihr ihm helfen? Wer für ihn streitet, der soll noch diesen Morgen sterben. Ist er Gott, so streite er für sich selbst, weil sein Altar niedergerissen ist. Von dem Tag an nannte man Gideon Jerubbaal, das heißt, Baal streite mit ihm, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Als nun alle Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten sich versammelt hatten, zogen sie herüber und lagerten sich in der Ebene Jezreel. Da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon. Und er ließ die Posaune blasen und rief die Abiesriter auf, ihm zu folgen. Und er sandte Botschaft zu ganz Manasse und rief sie auf, dass auch sie ihm folgten. Er sandte auch Botschaft zu Asser und Sebulon und Naphtali. Die kamen herauf ihm entgegen. Und Gideon sprach zu Gott: Willst du Israel durch meine Hand retten, wie du zugesagt hast, so will ich abgeschorene Wolle auf die Tenne legen. Wird der Tau allein auf der Wolle sein und der ganze Boden umher trocken, so will ich daran erkennen, dass du Israel erretten wirst, durch meine Hand, wie du zugesagt hast. Und so geschah es. Und als er am anderen Morgen früh aufstand, drückte er den Tau aus der Wolle eine Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott: Dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, wenn ich noch einmal rede. Ich will's nur noch einmal versuchen mit der Wolle. Es sei allein auf der Wolle trocken und Tau auf dem ganzen Boden. Und Gott machte es so in derselben Nacht, dass es trocken war, allein auf der Wolle und Tau überall auf dem Boden. Ein Mann spricht mit Gott. Gebet. Was ist Gebet? Gebet bedeutet ja, Zugang zu Kraftquellen zu gewinnen. Deswegen ist Gebet so ein wichtiges Thema. Zugang zur Kraftquelle Gottes gewinnen. Fragt sich bloß, wie man beten soll. Wie soll man das ausformulieren? Manche denken so, manche können so toll beten und ich kann das nicht. Viele brechen sich damit einen ab. Herr, hilf. Das ist eines der kürzesten Gebete in der Bibel. Und wenn es schon in der Bibel steht, dann kann es gar nicht so schlecht sein. Es kommt übrigens mehrfach vor in der Bibel. Herr, hilf, das sagt zum Beispiel ein Psalmdichter, weil er Feinde hat und weil er die Unterstützung Gottes hat, braucht. Psalm 118, Vers 20. Herr, hilf, Herr, lass wohl gelingen. Herr, hilf, wir kommen um. Von wem ist das? Das ist von den Jüngern gerufen. Sie sind auf dem See, es ist Sturm und Jesus pennt irgendwo im Hinterschiff und sie sagen: Herr, hilf, wir kommen um. Herr, hilf, ist der Schrei von Petrus. Als Jesus ihm sagt: Komm mir entgegen, als die See ruhig ist, du kannst auf dem Wasser gehen, und er macht das, und dann guckt er aber nicht auf Jesus, er guckt auf das Wasser und fängt an zu sinken. Da sagt er: Herr, hilf. Eine Frau sagt das vor Jesus, weil ihre Tochter so krank war. Herr, hilf. Herr, hilf. Das nennt man ein Stoßgebet. Die Norddeutschen wissen das, wenn die so Nummernschilder mit HH sehen, können sie nur rufen: Herr, hilf. Ja. Gibt auch die andere Deutung: halbes Hirn. Gebet am Anfang eines turbulenten Tages: Herr, hilf. Herr, lass wohl gelingen. Herr, hilf. Ein Schnellgebet in allen Lebenslagen. Herr, hilf, aber gerade da, wenn wir völlig überfordert sind, so wie der gute Gideon, von dem wir gerade gelesen haben. Überfordert sein heißt ja, wir haben nicht genug Kraftquellen, uns fehlt Zugang zu Kraft, zur Power, die wir so dringend brauchen. Im Grunde sind wir da schon mitten beim Thema der 40 Tage. Und diese Predigt soll einfach bewusst machen, wozu wir die 40 Tage brauchen und warum es sich lohnt, dabei zu sein, das nicht so an sich vorüberziehen zu lassen. Und das Stoßgebet ist auch schon, darf ein erster Zugang zu Kraftquellen für den Alltag sein. Herr, hilf, und der erste Predigtpunkt ist, wenn alles umsonst erscheint, kennt ihr das? Wenn alles umsonst erscheint. Immer wenn Israel gesät hatte, kamen die Midianiter und Amalekiter und vernichteten die Ernte. Viele Schüler kennen das, wenn sie für ihre Arbeit lernen, ein Fach, wo sie sowieso schon nicht die Stärksten sind, aber sie legen sich ins Zeug und machen, da wird geübt, weil die Dinge einfach nicht in den Kopf rein wollen und irgendwann dann platzt scheinbar der Knoten und man sagt sich endlich, ich glaube, ich habe es kapiert. Und dann kommt die Klassenarbeit und peng, der Kopf ist leer und nichts klappt. Eine 5, alles umsonst. Viele brechen die Schule ab. Einen Ausbildungsplatz kriege ich ja doch nicht mit dem Zeugnis. Warum soll ich was tun? Alles umsonst, denke ich manchmal. So muss es Handwerkern gehen, die ein Angebot machen, aber leider doch nicht die günstigsten sind. Selbstständige, die sich samstags um die Ohren hauen und am Jahresende doch noch miese machen, für die wäre das vielleicht ein Stoßgebet. Für jemand anders entschieden, auch frustrierend für den, der sich schon 180 Mal beworben hat und sich sagt, alles umsonst. Diese Erfahrung kennt jeder von uns. Vielleicht nicht in diesen ganz großen Dingen, aber in kleinen alltäglichen Situationen. Und viele Tropfen, ist es nicht so, viele Tropfen hüllen dann irgendwann doch den Stein, der zunächst so solide schien. Die Israeliten, sie kannten das auch. Sie waren im gelobten Land, perfekt. Milch und Honig floss wirklich sehr, sehr fruchtbar. Ideal zum Siedeln. Und sie siedelten. Der Haken an der Geschichte war, sie konnten dieses wunderbare Land nur im Doppelpack mit dem Gott kriegen, der es ihnen geschenkt hatte. Und das passte ihnen nicht. Sie wandten sich ab von Gott und konnten darum auch das Land nicht behalten. Die Midianiter kamen. Ohne Gott kein Land. Die Midianiter waren das für Israel, was der Borkenkäfer für die Fichte ist. Ganz, ganz schrecklich. Es heißt, immer wenn Israel gesät hatte, kamen die Midianiter und Amalekiter und vernichteten die Ernte und ließen nichts übrig an Nahrung. Weder Schafe, noch Rinder, noch Esel. So etwas frustriert. Da baut man einen Jungschargarten auf, steckt viel Liebe hinein, eine Hütte, ein Zelt, Ofen und so weiter. Und dann kommen irgendwelche halbstarken Helden und machen alles kaputt. Wir werden uns ab Sonntag in den 40 Tagen noch viel intensiver mit solchen Lebenssituationen befassen. Nutzt diese Zeit in den Hauskreisen und natürlich auch mit dem Buch und natürlich auch mit den Gottesdiensten. Kraft tanken in den Wüsten des Alltags. Eins schon mal vorab, wir dürfen in solchen Situationen beten und da kommt es nicht auf die Führung an, da reicht Herr, hilf. Keiner soll sagen, das ist aber ein blödes Gebet, so ein Kinderkram. Es ist ein Gebet der Abhängigkeit. Und das ist genau die Voraussetzung, wie man überhaupt beten kann, diese Abhängigkeit von Gott. Das ist das, was jedes richtige Gebet ausdrückt. So machen es die Israeliten. Es heißt, da schrien die Israeliten zum Herrn. Sie machen das einzig Richtige. Die Außenwirkung war ihnen piepegal, wenn Gott doch bloß was machen würde. Herr, hilf. Gott hörte das. Seine Hilfe begann ganz unscheinbar. Seine Hilfe war aber schon unterwegs. Zweitens, wenn man sich nichts zutraut. Wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten? Wer nie Erfolg hat, der kann ja am Ende gar nicht mehr zuversichtlich denken. Dem muss ja sein Selbstwertgefühl abhanden kommen. Am Ende traut er sich gar nichts mehr zu. Und das war genau die Stimmung, die sich in Israel in 7 Jahren breit machte. Eine Mischung aus Selbstzweifel und Angst. Wir armen Würstchen und die Midianiter und die Amalekiter und die aus dem Osten und die vielen Kamele. Und dann kommt eine normale Familie in den Blick. Die Familie von Joasch. Der Joasch hatte ein bisschen Weizen einbringen können, trotz der Midianiter. Ich weiß nicht wie, vielleicht kannte er da so irgendwo ein Fleckchen im Wald, wo das Versteck möglich war. Bloß, wie er das Getreide bearbeitete, das hört sich eigenartig an. Sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kälte, damit er ihn berge vor den Midianitern. Dreschen bedeutet ja, dass man die Körner aus dem Halm löst und von dem Stroh befreit, der vielleicht noch dranhängt. Mit Dreschflegeln wurde das gemacht. Oder mit einem Dreschschlitten, mit scharfen Kufen, der von Pferden oder Maultieren gezogen wurde. Aber für so etwas braucht man Platz. Viel Platz. Offener Platz. Nachdem warf man alles bei leichtem Wind in die Luft und das Ergebnis war, die Körner fielen runter und alles andere war leichter und wurde vom Wind weggetragen. Und man konnte dann die Ernte richtig einbringen. Dafür gab es Tennen. Diese Tennen waren Plätze auf Hügelspitzen gebaut, auf ebener, großer, freier Fläche. Allerdings, der Nachteil war, dass diese Tennen natürlich weithin sichtbar waren, im Frieden kein Problem, aber wenn die Midianiter unterwegs waren, schon. Gideon machte das in einer Kelter, also ein in den Felsen gehauener Trog zum Zertreten von Weintrauben. Sehr versteckt, sehr sicher, aber auch sehr klein und sehr ungeeignet für diese Arbeit. Aber die Verzweiflung treibt ein. Er wollte retten, was zu retten war, und mehr traute man sich nicht zu. Darf ich fragen, drischst du dein Korn auch in der Kälte? Ist das Einzige, was dich noch antreibt, dein Überlebenswille? Wo ist dein Elan geblieben? Willkommen bei Gideon. Aber da passiert erneut etwas Eigenartiges. Es heißt, na, jetzt bin ich zu weit gekommen. Es heißt, der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Gideon wusste natürlich nicht, dass der Engel des Herrn war. Die Engel sehen ja nicht so aus, wie wir uns das immer vorstellen, mit Flügeln und so auf alten Bildern, sondern Engel begegnen, wenn sie Menschen begegnen, in der Regel in Menschengestalt. Und dieser Engel, der spricht Gideon an. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ein Tick zu bombastisch. Was für eine Ansprache, du tapferer Held. Wen meint er? Ich? Macht er einen Witz mit mir? Das ist aber ein schlechter Witz. Gideon antwortet, wenn der Herr mit uns ist, warum geht es uns dann so? Wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählen? Wenn man sich selbst nicht mehr zutraut, dann kann es sein, dass man auch Gott nicht mehr viel zutraut. Die eigene Erfahrung, die ist dann einfach übermächtig, die ist zu stark und besiegt auf keinen Glauben. Da ist kein Glaube, der sagt, aber Gott kann. Ihm ist nichts unmöglich. Wenn wir niedergeschlagen sind, dann geht unser Glaube oftmals auch in die Knie. Und dann kann es sein, dass uns auch Gottes Reden nicht mehr erreicht. Und völlig ungewollt haben wir unser Herz verstockt, von dem ich anfangs geredet habe. Als der Engel des Herrn zu Gideon sagt, du sollst Israel erretten, antwortet der, womit denn? Erst das Wunder, wo Feuer aus dem Felsen kam und das Fleisch und Brot verbrennt in der Geschichte, die ich nicht vorgelesen habe, brachte eine echte Wende und er horcht auf. Manchmal sind wir kaum anders zu erreichen als durch ein Wunder. Und das zeigt das Leben Gideons. Manchmal brauchen wir das. Brauchen wir ein Wunder. Und wenn wir eins brauchen, kriegen wir eins. Gideon ist nicht gleich ein Superheld, aber er will Vertrauen lernen. Das finde ich ganz wichtig. Und das wäre eine schöne Sache für die 6 Wochen. Ich will Vertrauen lernen. Da fallen uns sicher auch Menschen ein, bei denen sich so viel bewegen würde, wenn sie sich um Glauben bemühen würden. Lasst uns eine Erwartung haben. Gott redet. Lasst uns eine Erwartung haben. Es passiert etwas. Wer nichts erwartet, erlebt auch nichts, weil sein Herz verstockt ist. Vielleicht geht es für einen Einzelnen darum, endlich einmal in einem Hauskreis Fuß zu fassen. Vielleicht hat das jemand schon lange vor und jetzt wäre eine Chance dafür. Ein erster Schritt wäre, sich dorthin zum Marmeladentisch zu bewegen und sich dort einzutragen bei einer Gruppe. Das wäre doch was, ein erster Schritt, um hinzugehen. Vielleicht ist es für jemand die Gelegenheit, neu im Glauben anzufangen oder ein Problem anzugehen, dem er bisher aus dem Weg gegangen ist. Wir wollen Kraft tanken für die Wüstensituationen unseres Alltags und andere einladen, diese Zeit als eine Tankstelle zu benutzen. Nächster Punkt. Wenn unangenehme Folgen drohen, oh ja, da kriege ich Angst. Oh ja, da merke ich, wie mir die Kraft flöten geht. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joasch, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben. Die meisten, das hat er natürlich schon geahnt, dass sowas kommen würde, deswegen hat er ja Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Die meisten Leute wünschen sich, wenn Gott eingreift, dass das irgendwie unabhängig von ihnen erfolgt, dass also grundsätzlich ein Wunder geschieht, dass irgendwie dann Mäuse kommen und die ganzen Midianiter auffressen oder sowas. Keine Ahnung, was noch so denkbar wäre, vielleicht eine Atombombe oder so. Aber Gott benutzt dann doch lieber Menschen. Und so bekommt Gideon noch in der gleichen Nacht einen herausfordernden Auftrag. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der 7-jährig ist, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und hau das Aschera-Bild um, das dabei ist, und bau dem Herrn, deinem Gott, oben auf dem Gipfel dieser Bergfeste durch Aufschichtung einen Altar. Und nimm den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz des Aschera-Standbildes, das du umhauen wirst. Dass Gideon so eine Aktion dann doch lieber bei Nacht macht, kann ich irgendwo verstehen. Er muss Krach in der Familie befürchten, mehr noch Krach in der Stadt, mehr noch Lynchjustiz und mit Recht. Der Stier ist unersetzlich, die Standbilder auch. Wer kann denn sonst noch helfen in dieser prekären Situation mit den Midianitern, wenn nicht Baal und Aschera? Die braucht man doch. Also ich hätte überhaupt nicht mehr schlafen können. Ich hätte nur noch gebetet, Herr, bitte lass es keinen merken irgendwie, dass sie eine Halluzination haben, wenn sie morgens hier vorbeigehen und diese Standbilder noch sehen, obwohl sie schon nicht mehr da sind. Gideon sah die Situation voraus. Die Leute merkten es doch. Sie ziehen vor sein Elternhaus und die brüllen im Chor, so man kennt das vom Fußball, ja, Südkurve, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben. Wenn der Volkszorn erstmal am Kochen ist, dann ist das nicht ohne. Das kriegt eine Dynamik, da vergeht einem Hören und Sehen. Gideons Leben war jetzt bedroht als vorher. Vorher musste er sich nur vor den Midianitern in Acht nehmen. Jetzt kommen noch die eigenen Landsleute dazu. Völlig überraschend verteidigt ihn sein eigener Vater. Wenn Baal wirklich Gott ist, dann soll er für sich selber streiten und Gideon töten. Ist doch Kinkerlitzchen, wenn Baal so toll ist, wie ihr immer sagt. Ob Gideon das erwartet hatte, bezweifle ich. Ich glaube eher, er hat einfach nur in der Ecke gesessen und gebetet, Herr, hilf, Herr, hilf. Für Gott war das allerdings nur der erste Schritt. Ein kleiner erster Schritt nur, aber ein wichtiger Schritt. Wenn wir mit Christus erste Schritte durch Schwierigkeiten gehen, dann macht es uns auch bereit für den nächsten. Den ganzen Weg, nein, das wäre vielleicht noch zu groß, aber macht den ersten Schritt. Wer zum ersten Mal einen Hauskreis besucht, befürchtet vielleicht, sich mit mangelndem Wissen zu blamieren. Er weiß nicht so recht, was da so für Typen ihn erwarten. Probier es doch aus für 6 Wochen, ist doch kein Risiko. Ich bitte, dass die 40 Tage Tage mit solchen ersten Schritten sind. Vielleicht bist du dir noch nicht ganz sicher, denn damit stehen wir beim letzten, bei der letzten Folie. Wenn die Unsicherheit groß ist, wird der Tau allein auf der Wolle sein? Ach, da, hey, da haben wir es doch. Ja. Wird der Tau allein auf der Wolle sein und der ganze Boden umher trocken, so will ich daran erkennen, dass du Israel erretten wirst. Durch meine Hand. Das Verbrennen von Baal und Asherah war erst die erste Schlacht. Die eigentliche Aufgabe Gideons war die Befreiung von den Midianitern. Sie kommen in gewohnter, siegesgewohnter, verwöhnter Weise, wie Heuschreckenschwärme angeflogen auf ihren Kamelen. Aber diesmal läuft es nicht so. Diesmal ist es etwas anders. Statt wie üblich sich zu verstecken in ihren Löchern, lässt Gideon zum Sammeln blasen. Man hat den Eindruck, der Mann hat wirklich Mut, der Junge. Aber auf einmal wankt er dann doch wieder. Hat er Gott richtig verstanden? Soll das wahr sein oder ist es am Ende irgendwie nur so ein Trick, um eine grandiose Katastrophe herbeizuführen? Dann bittet er Gott um ein außergewöhnliches Zeichen. Wenn du Israel wirklich durch mich retten willst, wie du es gesagt hast, dann gib mir ein Zeichen. Ich werde heute Abend geschorene Wolle auf die Tenne legen. Wenn die Wolle morgen früh feucht vom Tau und der Boden rundherum trocken ist, weiß ich, dass du Israel durch mich retten willst, wie du es zugesagt hast. Und er stellt tatsächlich fest am kommenden Morgen, es ist so, die Wolle ist richtig quatschnass. Der Boden staubtrocken. Oh, denkt er, das ist es. Aber dann meldet sich so diese innere Zweifelstimme, die wir auch so gut kennen, diese schlaue Stimme. Ah ja, das ist ja auch ganz klar. In Wolle sammelt sich Wasser ja viel besser als auf einer Fläche. Andersherum musst du bitten. Und so mach das. Sei nicht zornig, wenn ich dich noch einmal um etwas bitte. Ich möchte es nur noch dies eine Mal mit der Wolle versuchen. Lass sie trocken bleiben. Und den ganzen Boden nass von Tau sein. Was macht Gott? Weil er sagen könnte, bei dir piept's wohl. Ich habe dir genug Zeichen gegeben. So viele und einen klaren Auftrag. Aber in der folgenden Nacht erhörte Gott wieder sein Gebet. Die Wolle blieb trocken und auf dem Boden ringsum lag Tau. Ich weiß nicht, ob ich mich an Gottes Stelle darauf eingelassen hätte. Gott hatte doch wirklich Klartext geredet. Gott hatte ihn doch nicht hängen lassen, als er das Feuerchen gemacht hatte bei der Nacht- und Nebelaktion. Und dann will er noch ein Wunder und dann noch eins. Ich finde, das reicht. Aber ich bin nicht Gott. Und Gott weiß, was Gideon braucht. Ich weiß es nicht. So auch hier. Gott weiß, was wir an Vergewisserung brauchen. Er weiß, was wir an Zeichen brauchen. Wir sollen wissen, er hat ein offenes Ohr, er hat kein verstocktes Herz, wenn wir zu ihm rufen, wenn wir beten, Herr, hilf. Wir sollen wissen, dass er nahe ist. Er hat noch nie etwas Besseres. Er hat noch etwas Besseres für uns. Ich meine das Abendmahl, das ihr hier vorne seht. Da sagt er uns seine Gegenwart zu, seine stärkende Gegenwart zu. Er möchte uns Gutes tun. Das Abendmahl erinnert an das Sterben unseres Herrn. So groß ist seine Liebe zu uns, dass er seinen Sohn hergegeben hat. Das ist größer als nasse oder trockene Wolle, viel größer. Da können wir Kraft tanken und das reicht dann auch mitten in den Wüsten des Alltags oder auch vielleicht in der Routine, die manchmal mürbe macht. Ich lade euch ein. Amen.